Und ich darf den Professor Niederle bitten, den vierten Teil der Kasuistik über den postoperativen Verlauf vorzustellen.
Der postoperative Verlauf zeigte eine weitere klinische Besserung des Patienten, keine Schmerzen, eine Zunahme der Knochendichte, Patient ist wieder mobil. Das war 1926, ein Jahr nach der Operation. Patient ist mit dem Zustand nach der Operation sehr zufrieden. Parallel dazu gab es die ersten Erfahrungen auf der ersten chirurgischen Universitätsklinik, wie Professor Wollner schon eingangs erwähnt hat. Dort wurde eine 54-jährige Patientin mit der radiologischen Diagnose Ostitis fibrosa generalisator behandelt und am 20. Juli 1927 einer beidseitigen Halsexploration zugeführt. Auch hier wurde ein solitärer Tumor klassifiziert, pathohistologisch als Hauptzellenadenom, rechts oben entfernt. Gold, der diese Operation unter Assistenz von Eiselsberg durchgeführt hat, so steht es im Operationsbericht, wollte aber mit seiner Arbeit auch einen Einblick in die Pathophysiologie der Epithelkörperchen in der Folge dokumentieren. Und darum hat er sehr penibel mit einem Kollegen, klinische Chemie, sehr sorgfältig Calcium und auch die Calciumausscheidung in 24 Stunden haben dokumentiert. Und Sie sehen hier präoperative Calciumwerte, Calciumausscheidung und 6 Monate postoperativ die völlige Normalisierung dieser beiden Parameter. Und er hat dann aus diesen Beobachtungen geschlossen, ich zitiere aus der Publikation, gleich dem künstlich zugeführten Parathyreoidehormon ruft der als hyperfunktionell gedachte Epithelkörperchentumor als chemischen Ausdruck eine Überfunktion. Er nannte das Hyperparathyreoidismus. Die Amerikaner sind der Meinung, sie hätten diesen Begriff als erste geprägt. Eine Steigerung des Kalziumgehalts im Serum und der Kalziumausscheidung im Harn auf dem Weg der Mobilisierung aus dem Knochen hervor. Also parallel dazu die weitere Erforschung der Pathophysiologie der Nebenschilddrüsenfunktion. Albert hatte einen Rückschlag. 1932 neuerlich Nierensteine, Schmerzen in den Beinen, wurde wieder immobil. 1933 zeigte eine Hyperkalzämie, eine Hyperkalziurie, neuerlich eine Dekalzifizierung des Knochens. Und es wurde aufgrund der Parameter, auch die Ernst Gold aufgestellt hatte, ein Rezidiv Hyperparathyreoidismus diagnostiziert. Hier die laborchemischen Parameter von Albert Jeh 1933 mit einer Hyperkalzämie, mit einer Hypophosphatämie, mit einer hohen Kalziumausscheidung in 24 Stunden haben. Niederer als vor der Erstoperation, aber eindeutig das biochemische Bild des primären Hyperparathyreoidismus. Ursprünglich wollte Mandl keine Reoperation durchführen, aber der behandelnde Internist hat mit ihm die Parameter noch einmal durchdiskutiert und gesagt, der Patient Albert hat einen Rezidiv-Hyperparathyreoidismus und Operationsindikation wäre gegeben. Er fand Narbengewebe, kein Lokalrezidiv, keinen ektopen Nebenschilddrüsentumor zervikal oder im oberen Mediastinum einsehbaren Bereich. Und er hat damals in der Überlegung, vielleicht gibt es interoperativ Nebenschilddrüsen und Nebenschilddrüsenadenome, eine beidseitige subtotale Schilddrüsenresektion durchgeführt. Das Canning-Childs Hospital, für solche, die sich hier in der Gegend auskennen, ist die heutige Wiener Privatklinik. Karl Sternberg, mein Vorredner, hat dieses pathohistologische Ergebnis schon vorweggebracht, beschrieb kleine normale Nebenschilddrüsen, keine pathologisch veränderten Drüsen. Es trat postoperativ, das ist ganz, ganz wichtig, keine Tetanie auf. Daraus schloss Mandl, es muss irgendwo im Körper nicht einsehbar noch eine Drüse geben, die er nicht lokalisieren konnte, denn nur dann wäre das negativ bestätigt worden, wenn sie postoperativ eine Tetanie eingestellt hätte, wenn der Patient paratyreot gewesen wäre. Leider ist der Patient dann 1936 an der Uremie verstorben. Pathologisch zeigten sich braune Tumoren überall im ganzen Skelett. Hier ist das, ist die Dokumentation der Clavicula, der Wirbelsäule, des Beckens, Femur und auch des Urogenitaltrakts. Das ist im originalpathologischen Protokoll so dokumentiert. Das ist aus dem Originalprotokoll herausgenommen. Und auch in der Autopsie fanden sich kein Lokalrezidiv, keine Metastasen, keine ektopen Epithelkörperchen-Tumoren. Also offensichtlich irgendwo, und wir Chirurgen kennen das, das gibt es immer wieder, eine Drüse, die man einfach nicht findet, auch wenn man sich noch so bemüht. Details zur Kasuistik sind in diesen drei Publikationen zusammengefasst. Und jetzt eine Antwort dem Herrn Professor Strobel, was hat er denn bewirkt? Mandl hat immer wieder seine Fälle zusammengestellt. Die letzte Publikation war eine eingeladene Übersichtspublikation im Surgery 1947, wo er aus der Literatur und seine eigenen Fälle zusammengestellt hat und letztlich immer wieder diese Regel, beidseitige Halsexploration, Darstellen aller Drüsen, also das, was er 33 bereits formuliert hat, wo er das immer wieder bestätigt. Er fasst seine Arbeit, seine Kasuistik am Albert Jahn zusammen. Durch Zufall kommt ein Kranker mit Ostitis fibrosa generalisator Recklinghausen in meine Hand. Zunächst weiß ich nicht, was mit ihm zu beginnen wäre. Theorie Erdheim. Im Jahre 1925 die erstmals durchgeführte Entfernung eines Paratyroideadenoms bei primären Hyperparathyroidismus verlief somit in Form eines glücklichen Experiments. 1938 schrieb er, hier liegt ein Menschenwerk vor, vergänglich und unklar wie vieles. Und trotzdem alledem wurde dieses Werk von der Wiener Schule zuerst erblickt und befruchtet. Und es waren daran viele namhafte Persönlichkeiten beteiligt. Wir hoffen, in diesem Abend Ihnen eine Übersicht über die Geschichte von Albert Jahn und anhand dieser Geschichte Aktuelles zur Klinik, Diagnose und Therapie des primären Hyperparathyroidismus, das vor 100 Jahren in Wien begonnen hat und einen Stock höher im Dezember 1925 als Kasuistik vorgestellt und diskutiert wurde, näher zu bringen. Applaus Professor Rocker.